Nicht nur Madeleine Peru vermisst den Regen. In Nordkalifornien beispielsweise gibt es seit 2011 Dürreereignisse von außergewöhnlich bis extrem. Es hat dort fast ein Jahr nicht geregnet und dann kam der Regen viel zu viel, bis Kalifornien schließlich auch den Bauern das Wasser abgestellt hat, um die Trinkwasserversorgung der Menschen sichern zu können. Wir haben schon viele Möglichkeiten der Klimawandelfolgenanpassung hier gehört von Praktikerinnen, von einem Ackerbauer, einer Viehwirtin, von meinen beiden Experten, Dr. Gernot Bodner und Hermine Mitter. Und Frau Mitter, Sie möchte ich fragen, wie es denn um das Problembewusstsein in der Landwirtschaft allgemein steht, ob Sie dazu etwas sagen können. Wir haben hier ein pointiert zusammengefasstes Mail von einem Hörer, der nur Weiser dazu geschrieben hat, oder einer Hörerin. Ein paar Stichworte: Hochleistungslandwirtschaft, Bodenverdichtung durch Einsatz schwerer Landmaschinen, Pflanzen, die besonders viel Wasser brauchen, Feldraine, in den letzten 30 Jahren zum Großteil verschwunden, Feuchtwiesen und Moore trockengelegt, ein nicht unerheblicher Teil der Lebensmittel weggeschmissen. Er schreibt, verfolge schon seit Jahrzehnten die Entwicklung der Biolandwirtschaft. Ich verstehe natürlich, dass sich viele hohe Lebensmittelpreise nicht leisten können. Zu guter Letzt, Einschränkung auf das Wesentliche, so wie sich das Klima verändert, muss sich auch der Mensch mitverändern, sonst knirscht's, schreibt er. Ist das den Landwirtinnen, den Bauern bewusst, dass da ja auch, wie wir schon gehört haben, gewisse Fehler gemacht wurden?
Ich, in meiner Einschätzung nach, aus diesen Expertinnen-Interviews mit den Landwirten, die wir geführt haben, ist es einem Großteil der Landwirte sehr wohl bewusst, dass sie nicht nur quasi Leidtragende von Klimaveränderungen sind, dass sie auch mit der Landnutzung, mit der Tierhaltung insbesondere zu den Klimaveränderungen beitragen. Trotzdem muss man es ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen reflektiert betrachten. Die globale Situation, die natürlich ausschlaggebend ist, auch für diesen globalen Klimawandel, und der nationalen Situation. Und Österreich hat aus der Landwirtschaft in etwa 10%, die beitragen mit den Treibhausgasen zur nationalen Treibhausgasbilanz. Global gesehen ist das deutlich höher, da sind wir bei annähernd 30%, was aus der Landnutzung kommt. In Österreich Rückgänge von den Emissionen seit 1990, wobei es in den letzten Jahren eher stabilisiert hat. Nichtsdestotrotz, also es sind viele Aspekte angesprochen worden, wo es Verbesserungspotenzial gibt, dass die Sie jetzt genannt haben, die ja zum Teil zuvor schon genannt worden sind, von der Bäuerin aus dem Mühlviertel, die ja selber von den Pflanzen von Obstbäumen gesprochen hat, oder auch dieser Aspekt der Feldraine und so weiter, wo da durchaus wieder Initiativen kommen, Winderosion und so weiter, weil es ja viele, viele Möglichkeiten des Nutzens gibt. Das Ganze muss man trotzdem unter diesem Aspekt betrachten, dass sich Dinge mitunter langsam verändern, dass Veränderungen auch mitunter bedeuten, dass der Betrieb sich generell in der Ausrichtung verändern muss und so weiter und so fort. Also ich würde Ihre Frage, die Selbstkritik, das Problembewusstsein, das ist sehr wohl da. Die Änderungen gehen vielleicht langsamer, als wir es uns manchmal wünschen.
Die Änderungen, können die überhaupt die Landwirtinnen und Bauern alleine leisten? Ist das nicht vielmehr eine gesamtgesellschaftliche und vor allem auch politische Aufgabe? Die Frage stellt auch Frau Eva. Sie schreibt, ich habe im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise mehrfach Meldungen über Vorschläge der Agrarministerinnen und Minister gehört, die geförderten Grünbracheflächen umzupflügen, um genügend Getreide produzieren zu können. Ich bin besorgt. Wird das nicht neben dem Artenschutz etc. auch zur Erosion beitragen, schreibt sie. Und Herr Schocker schreibt uns, warum spricht man nicht endlich über Verzicht auf Massentierhaltung? 3/4 des Bodens wird für die Tierfütterung verbraucht. Was für eine Verschwendung, schreibt er. hier muss man auch die völlig verfehlte Landwirtschaftspolitik in Österreich und natürlich in der EU ansprechen, so unser Hörer Herr Schocker. Wie beurteilen Sie denn das vor dem Hintergrund, dass Sie in Ihrem Forschungsprojekt Farmer Engage, über das Sie heute schon gesprochen haben, ja auch Grundlagen entwickeln wollen, um Beratungen und Weiterbildungen dann individuell für möglichst jede Landwirtin, jeden Landwirt abstimmen zu können, um es so möglichst sinnvoll zu gestalten?
Ja, danke. Danke für die vielen Kommentare, die da jetzt gekommen sind in den E-Mails und so weiter. Also ich denke, die gehen alle in eine Richtung, wo in den letzten Wochen, Tage und Wochen kann man sagen, viele Aufrufe aus Seiten der Wissenschaft gekommen sind, die sich mitunter gegen diese politischen Vorschläge richten. Ein ganz prominent vom BIC, vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, der genau in diese Richtung geht, die Bracheflächen, diese Aufhebung der Bracheflächen, dass der Artenschutz hier wieder einmal zu kurz kommt. Und mit dem Aufruf verbunden auch dieser Aspekt, stärker daran zu arbeiten, die Flächen, die Ackerflächen in die Produktion zu bringen für pflanzliche Lebensmittel und wegzubringen von der Futtermittelproduktion. Und das geht natürlich einher, genauso wie es formuliert worden ist, mit vielen unterschiedlichen Akteuren, die dann ins Boot geholt werden müssen. Da gehören die Konsumentinnen dazu, wo man mit einer Änderung des Lebensstils beziehungsweise des Konsums, der Ernährungsgewohnheiten auf der einen Seite sich befindet und auf der anderen Seite eben auch die Politik, die bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen hat, damit Landwirte, Landwirtinnen auch gut agieren können, aber auch entsprechend für die Konsumenten. Der Aspekt, mit dem wir uns im Projekt stärker auseinandersetzen, ist dahingehend, dass wir versuchen wollen, Grundlagen zu schaffen, um Politikmaßnahmen auf der einen Seite, aber auch informatorische Infrastruktur etc. Individueller auszugestalten. Wir wissen aus der Vergangenheit, wir wissen aus vielen Expertengesprächen, dass dieser Aspekt der Individualisierung meist zu kurz kommt. Also dass man, weil man eigentlich nicht genau weiß, warum Menschen oder warum Landwirte bestimmte Maßnahmen einsetzen oder eben nicht einsetzen. Und genau mit diesem Aspekt, wo sind hier sozusagen diese Stellschrauben, hier wollen wir zusätzliche Informationen eben oder zusätzliches Wissen generieren.
Herr Günther schreibt uns, er wandert viel in Kärnten vor allem, wo er beobachtet, dass Feuchtwiesen zur Entwässerung trockengelegt werden. Zurückfeuchtung, wäre das eine Lösung? Und in eine ähnliche Richtung sind auch die Beobachtungen, die Herr Winkler mit uns teilen möchte aus der Steiermark. Einen schönen guten Nachmittag.
Ja, ein herzliches Grüß Gott aus dem Naturpark Böllertal. Ich war mal in der Gemeinde tätig und da haben wir eine Biokartierung in unserer Gemeinde gemacht und mit dem Volksbildungswerk und da haben wir so ein kleines Projekt ausgearbeitet, das leider dann nicht umgesetzt ist worden. Das hat geheißen, Wasser in der Landschaft halten. Und wir sind davon ausgegangen, früher in den 50er, 60er Jahren hat es bei jedem Haus einen kleinen Teich gegeben, wo die Tiere gewässert sind worden, wo man teilweise auch Wäsche geschwemmt hat. Und das Wasser ist einfach aus dem Hofbereich gesammelt worden und ist im Bereich geblieben und langsam versickert und ist immer mit jedem Regen aufgefüllt worden. Das gibt es heute alles nicht mehr. Und unser Vorschlag war, sowas wieder anzulegen oder an Stellen, die nicht benutzt werden, Gräben. Man sieht halt lieber Gräben, und damit alles abfließen kann. Und dass es einfach bleibt. Wir haben das gesehen, dass immer wieder größere Rohre notwendig waren. Immer kommt mehr Wasser in kürzerer Zeit. Und das sollte eigentlich in der Landschaft verbleiben. Und da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, das auch zu bewerkstelligen.
Ja. Herr Winkler, darf ich noch kurz nachfragen, wieso ist das Projekt gescheitert? Wieso wurde es nicht umgesetzt?
Wir haben das andiskutiert damals. Das Projekt war dann aus, also das mit dieser Biokartierung, es war eigentlich echt interessant, um festzulegen, welchen biologischen Wert haben die Grundstücke, wie werden sie genutzt. Aber wie gesagt, das war damals nicht so brennend und das hat dann mehr oder minder niemand nicht wirklich interessiert. Es ist nicht weiterverfolgt worden. Aber es ist nicht vergessen, aber es wäre eine Idee, vielleicht das wieder aufzugreifen. Und es gibt sicher Möglichkeiten, die nicht so aufwendig wären, einfach zu schauen, wo könnte so ein Tümpel angelegt werden. Ne?
Vielen Dank, Herr Winkler. Genau sowas tut man in der Region Horn. Davor noch ein Mail von Frau Hermine. Swimmingpools, schreibt sie, werden ohne schlechtes Gewissen gefüllt. Sportplatzrasen, täglich gegossen. Aber die Landwirte sollen sich nach der Decke strecken, obwohl sie Lebensmittel zur Verfügung stellen sollen. Jeder Mensch muss sich seiner Verantwortung für den Wasser- und Niederschlagsmangel bewusst sein. Sparsameren und bewussteren Umgang mit dem Wasser, mit dem fruchtbaren Boden ist dringend von jedem Einzelnen gefordert. Schreibt uns Frau Hermine. Und am Telefon begrüße ich Frau Pommer-Renke von der Klar-Klimawandel-Anpassungsmodell Region Horn. Einen schönen guten Nachmittag, Frau Pommer-Renke.
Ja, grüß Gott.
Sie sind 15 Gemeinden in Niederösterreich, die sich zusammengeschlossen haben, Modellregion zu werden, weil sie beobachtet haben, wie sich die Region erwärmt, wie Niederschläge ausbleiben, weitreichende Ausfälle von Waldbeständen, vermehrte Dürreschäden in der Feldwirtschaft, aber auch Veränderungen im Wasserangebot, wie trocken fallende Hausbrunnen. Welche Aktivitäten werden in Horn und den anderen 15 Klar-Gemeinden gestartet, um ja auch die, wie soll man sagen, die Handlungsbereitschaft der Bevölkerung da weiter zu nutzen, die es ja offensichtlich gibt?
Ja, genau, das haben Sie sehr gut gesagt. Der Klimawandel ist bei uns in der Region wirklich in den letzten Jahren erlebbarer, also sichtbarer geworden, eben durch die ganzen Problemfelder, die Sie angesprochen haben. Und es gibt auch Initiativen von Landwirten bei uns in der Region. Es gibt auch Landwirte, also einen Landwirt, der bei der Initiative Bodenleben dabei ist, die sie wirklich probieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie man eben dem Problem quasi Herr werden kann. Und da geht es sicher auch um die Bedeckung des Bodens, also um die Schattenwirkung, wie zum Beispiel um Aussaat von Zwischenfrüchten oder eben durch Mulchen. Also wir haben auch einen Landwirt, der sich auf Kräuteranbau spezialisiert hat. Und der probiert auch vermehrt durch Mulchen eben dem entgegenzuwirken und das Wasser eben im Boden zu halten und so der Trockenheit, die ja immer mehr zunimmt, entgegenzuwirken. Also da wird sicher einiges getan. Wichtig ist da einfach, glaube ich, nur die Vernetzung dieser einzelnen Initiativen untereinander, dass man wirklich gut voneinander lernen kann. Und das ist auch ein Ziel bei uns in der Region, eben das Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung in der Region, bei der Bevölkerung draußen, das fängt schon ganz klein bei den Kindergartenkindern, bei den Schulkindern an, die da wichtige Multiplikatoren sind. Und einfach, dass einem jedem klar wird, dass er wirklich auch in seinem eigenen kleinen privaten Umfeld etwas dagegen tun kann und mitwirken kann, dem Problem Herr zu werden.
Da geht es um falsche oder schlechte Anpassungen wie den Wildwuchs von Klimaanlagen genauso wie, und das ist doch bemerkenswert, um Ernährungsprojekte hin zu pflanzlicher Ernährung. Die Frau Dr. Mitter hat es angesprochen, Fleischprodukte sind tatsächlich ein wesentlicher Schlüssel. Sie haben mit dem größten Anteil am Gesamtwasserverbrauch. Greenpeace hat das einmal umgerechnet. Für die Herstellung einer Kalorie Rindfleisch wird 20-mal so viel Wasser benötigt wie für die Herstellung einer Kalorie Getreide oder einer Kalorie Wurzelgemüse. Das heißt, hier ist tatsächlich beachtliches Potenzial bei jeder und jedem Einzelnen vorhanden. Mit der Reduktion des Fleischkonsums kann man zur Verringerung des Wasserfußabdrucks beitragen. Wie kommen denn solche Ideen als ein Teil von vielen, also da geht es auch um ökologisch nachhaltige Regenwasserwirtschaft. Sie möchten Teiche anlegen für die Bewässerung, für die Wasserhaltung, für die Freizeitnutzung. Also da gibt es viele Ideen in der Region Horn. Aber wie kommen denn dann solche Projekte an, die sich wirklich an jeden und jede richten?
Ja, wir probieren das schon wirklich durch Bewusstseinsbildung und durch Initiativen, dass man einfach wirklich breit informiert Und da sind eben zum Beispiel also auch Projekte mit Schulen, wo man wirklich eben mit Schulkindern dieses Problem schon ein bisschen aufbereitet, die Hintergründe klarlegt und wie das alles vernetzt ist untereinander, gerade eben im Bereich Ernährung, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn jeder Einzelne bei sich anfängt und sowas, zum Beispiel Fleischkonsum, ein bisschen reduziert und eben auf eine bewusste Ernährung Acht gibt. Und da sind natürlich die Kinder ganz wichtige Multiplikatoren, dass sie das dann nach Hause tragen. Und so gelangt die Information immer weiter. Und das ist schon ein Ziel, dass man einfach wirklich diese Bewusstseinsbildung breit anlegt und da wirklich die ganzen Bevölkerungsschichten mit an Bord holt. Also wirklich, dass jeder eben merkt, dass er seinen Beitrag leisten kann. Und gerade einmal bei der Ernährung tun wir sich quasi ein bisschen leichter, weil man das sehr begreifbar und gut darstellen kann.
Vielen Dank, Frau Pommerenke, an dieser Stelle Ihnen.
Dankeschön.
Herr Dr. Bodner, wir kommen zum Ende der Sendung und zum klassischen Ausblick, wenn man so möchte. Wie sehen Sie denn die Landwirtschaft in 10 Jahren, um mal so eine typische Frage zu stellen? Oder ist das gar nichts, womit Sie sich in Ihrer Forschung beschäftigen?
Ich glaube, man kann da ähnlich wie die Klimatologen drangehen. Man kann Worst-Case-Szenarien auftun, die Business as usual sind, und man kann optimistisch drangehen.
Ein bisschen entsprechend, eine Typfrage?
Ja, ein bisschen entsprechender Diskussion würde ich sagen, es gibt strukturelle Problemfelder. Ich glaube, dass offene, ungeregelte Agrarmärkte die Landwirtschaft in eine Struktur bringen, wo es wenig Auswege gibt. Das heißt, hier ist durchaus eine gesellschaftliche Regelung Voraussetzung, um etwas zu verändern. Es gibt Möglichkeiten in der Landschaft, die angesprochen worden sind, zum Beispiel Mehrnutzungshecken werden derzeit verstärkt versucht, um Biotope zu verbinden, aber auch das Wasser in der Landschaft zu halten. Und es gibt Veränderungen am Einzelbetrieb, was ich eben als Naturwissenschaftler im Verein Bodenleben versuche zu begleiten. Also für mich ist die Zukunft der Landwirtschaft auf der Ebene, wie ich sie betrachte, etwas, was wir in einem, sagen wir mal, Projekt mit Landwirten, das wir Bodenpioniere genannt haben, sehen. Es ist der bedeckte Boden, es ist ein belebter Boden, ein biodivers angebauter Boden, der aber in Nutzpflanzensysteme hineinpasst. Also wir brauchen jenseits der Nischen, die vielleicht sehr effizient sind, auch Lösungen für die Breite. Und diese Innovation passiert durch Landwirte, die den Boden und seine Gesundheit und seine Belebung in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, und das haben wir auch an diesem Projekt gesehen, dass eine verbesserte Wassernutzung in der Landschaft, dass ein verbessertes Wasserhalten gegen die Erosion am Feld, das bringt ertragliche Stabilität. Und wenn wir den Landwirten über Innovation aus dem Sektor zeigen können, dass sie diese Unsicherheit der Witterung abpuffern können, indem sie ihren Boden gesund halten, dann glaube ich, gibt es eine Zukunft für die Landwirtschaft. Und diese regenerativen Versuche im Bereich des Bodens, die haben durchaus einen Aufwind in den letzten Jahren bekommen.
Wenn Dürre zum Dauerzustand wird und wie Landwirtinnen und Bauern, aber auch ganze Regionen sich an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Das war heute unser Thema in Punkt 1. Herzlichen Dank an meine Gäste, Dr. Gernot Bodner vom Institut für Pflanzenbau, Universität für Bodenkultur, Dr. Hermine Mitter, Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, ebenfalls von der BOKU aus Hamburg zugeschaltet von einem Forschungsaufenthalt. Lorenz Meyer war dabei, Ackerbauer und Obmann des Vereins Boden Leben, Judith Moser, Hofstadler, eine Milchbäuerin aus dem Mühlviertel, engagiert bei Farmers for Future, und Bettina Pommerenke, Sprecherin der Klar Klimawandel Anpassungsmodellregion Horn. Auf unserer Homepage finden Sie Kontaktmöglichkeiten und Informationen sowie alle Infos zum wöchentlichen Ö1 Klima Newsletter. Morgen in Punkt 1 taucht Xaver Forthuber mit seinen Gästen in die Welt des illegalen Geldes ein. Geldwäsche und wie man sie bekämpfen kann. Severin Glaser und Bettina Hörtner geben darüber morgen ab 13 Uhr Auskunft. Für heute herzlichen Dank für Ihre Zeit, fürs Zuhören und Mitreden im Namen des Teams Technik Fridolin Stolz, Musikauswahl Helmut Jasper, Regie Xaver Forthuber, am Telefon Günter Kandelbauer, Moderation Barbara Zeitemer. Wir wünschen einen angenehmen Nachmittag.